Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hallo und herzlich willkommen zum Trailrunning Podcast. Mein Name ist Sascha und jetzt geht's los. Hallo und herzlich willkommen zum, Trailrunning Podcast, haben wir ja gerade schon gesagt. Ich begrüße euch an einem dunklen, ich glaube Mittwochabend haben wir hier zu dieser Runde. Wir sprechen heute, das sind in dem Fall die Saskia Bauer und ich. Hallo Saskia.
Hallo Sascha.
Wir sprechen heute über eine Sache, die man vielleicht eher kennt, wenn man Fahrradfahrer ist. Wir sprechen heute über das Everesting. Heute wird es aber nicht ums Fahrradfahren gehen, sondern um die besondere Herausforderung, dieses Everesting zu Fuß zu bewältigen. Und da hast du was im Angebot, Saskia, wie man so ein bisschen seinen Schweinehund bekämpfen kann und sich an die Herausforderung ranwagen kann.
Genau, also ich habe schon zweimal selbst ein Everesting zu Fuß gemacht und dabei festgestellt, dass das logistisch nicht ganz einfach umzusetzen ist, weil normalerweise, wenn man Everesting zu Fuß macht, läuft man bergauf und nimmt aber bergab die Bergbahn oder man lässt sich mit dem Auto shutteln, je nachdem. Und das ist natürlich ein ziemlicher logistischer Aufwand, der als Einzelperson nicht unbedingt realistisch ist umzusetzen. Also ich habe es zwar gemacht, aber es war ein ganz schön großer Act und Aufwand. Hm. Und das Erlebnis an sich war aber einfach so überwältigend und so krass, dass ich das gerne anderen Menschen ermöglichen möchte. Und veranstalte deswegen nächstes Jahr ein Everesting-Event, bei dem Leute teilnehmen können, die sich dieser Herausforderung stellen möchten, aber eben jetzt nicht die ganze Logistik auf sich nehmen möchten, das zu organisieren und sich selbst zu organisieren. Hm. Genau.
Du hast gerade schon den ganz großen Unterschied zwischen Everesting zu Fuß und auf dem Rad gemacht, denn im Gegensatz zu den Fahrradfahrern können wir uns zu Fuß nicht wirklich erholen, wenn es bergab geht, sondern das ist mal mindestens genauso fordernd für den Körper, wenn man wieder runter muss. Ne?
Ja. Also wenn man es ganz streng nach den Everesting-Regeln nehmen würde, die ja auch im Internet aufgelistet sind, also das sind ja wirklich ganz, ganz bestimmte Regeln und Kriterien, die ein echtes Everesting machen, dann müsste man tatsächlich auch bergab laufen, weil ich glaube, die Regel ist, man muss die gleiche Strecke bergauf laufen, die man auch bergab läuft oder andersrum eben. Aber so gesehen nehmen wir es da nicht ganz so streng. Unser Event richtet sich besonders eben auch an Leute, die vielleicht gar nicht unbedingt Profiläuferinnen oder Läufer sind. Und um wirklich so eine Strecke auch bergab laufen zu können, sage ich mal, da muss man schon ganz schön krass drauf sein. Mhm. Und wenn man eben bergab mit der Gondel fährt oder mit einer Bergbahn, dann ist es tatsächlich eben zugänglicher, auch für ganz normale Leute wie dich und mich.
Da ist was dran, genau. Jetzt hast du gesagt, wir bieten das. Wer ist denn wir in dem Fall? Wer bist du und wer ist der andere Teil von wir?
Also ich bin Saskia, wie du in der Einleitung ja schon gesagt hast. Und ich habe vor 2 Jahren zusammen mit einer Freundin, der Floris, ein Everesting selbst gemacht. Und das hat uns einfach so krass begeistert, dass wir beschlossen haben, wir ziehen das als Event auf. Deswegen haben wir eine GmbH gegründet. Also wir gehen das Ganze richtig professionell an, haben ein Unternehmen gegründet und veranstalten das Event nächstes Jahr. Also wir waren ursprünglich einfach nur 2 sehr gute Freundinnen. Wir kennen uns vom Mountainbiken, gehen gerne zusammen in die Berge, gehen miteinander wandern und sind jetzt, wenn man so will, auch irgendwie Geschäftspartnerinnen geworden.
Da gehört ein bisschen was dazu, glaube ich, eine Firma zu gründen und die Sache ernst zu nehmen, ne?
Also durchaus. Wow, also wir sagen immer, das Everesting als Event aufzuziehen und zu organisieren ist irgendwie unser eigenes weiteres Everesting, weil es sind so viele Hürden, die auf uns zugekommen sind. Das konnten wir uns am Anfang, glaube ich, gar nicht richtig vorstellen, was das bedeutet. Also wir wussten natürlich, dass es aufwendig sein wird und dass wir uns in viele Themen auch erstmal reinarbeiten müssen. Aber es ist echt wahnsinnig viel Aufwand. Das fängt an irgendwie mit einer GmbH-Gründung, wo man 1000 Dinge machen muss, über einen Gesellschaftervertrag, über rechtliche Sachen, musste ich mit Anwälten auseinandersetzen, muss zum Notar gehen, ein Bankkonto eröffnen, überhaupt auch erstmal das Stammkapital irgendwie zusammentragen für die GmbH-Gründung. Also da steckt einfach wahnsinnig viel dahinter. Und dann hat man erst die GmbH. Dann hat man noch nichts fürs Event organisiert, noch keine Partner, noch keine Bergbahn, noch gar nichts. Also es ist wesentlich mehr Aufwand und Arbeit als, also ich würde jetzt nicht sagen, als wir uns vorgestellt hatten, weil wir schon damit gerechnet haben, dass es nicht so ganz easy umzusetzen ist. Sonst hätte es vielleicht auch schon jemand vor uns gemacht. aber es ist auf jeden Fall ein ganz schöner Aufwand. Es macht mega Spaß, weil es einfach so ein richtiges Herzensprojekt auch ist. Also wir haben da beide super Bock drauf, weil es einfach so ein cooles Erlebnis ist, was wir anderen Leuten ermöglichen wollen. Aber es ist definitiv sehr viel Arbeit.
Das glaube ich gerne. Wie seid ihr denn oder wie bist du denn überhaupt auf die Idee gekommen, selber so ein Everesting zu machen? Wie ist denn so dein sportlicher Hintergrund? Weil du hast gerade eben schon gesagt, so normale Menschen wie du und ich. Ja. Aber auch dafür muss man ja erstmal ordentlich mehr als der Durchschnitt machen, um überhaupt auf die Idee zu kommen, dass es da was gibt, was irgendwie über 8848 Höhenmeter läuft.
Ja, das stimmt. Also ich tue mir tatsächlich immer ein bisschen schwer. Ich komme aus so einem Freundeskreis, wo einfach alle Leute wahnsinnig sportlich sind. Und ich gehe dann immer fast schon davon aus, dass das normal ist. Aber du hast schon recht, das ist natürlich nicht normal. Also ich mache in meiner Freizeit schon sehr viel Sport. Gar nicht so sehr laufen tatsächlich. Ich würde mich selber definitiv nicht als Läuferin bezeichnen. Ich bin hauptsächlich mit dem Fahrrad unterwegs. Ich fahre viel Mountainbike. Ich wohne in Freiburg. Das heißt, da gibt es einfach super viele Trails hier im Schwarzwald, wo man gut Mountainbiken kann. Bin nah an der Schweiz, um irgendwie mal übers Wochenende in die Berge zum Wandern zu gehen. Das heißt, Fahrradfahren und Wandern sind eigentlich so meine Hauptsportarten. Aber Laufen im Sinne von Joggen oder Trailrunning tue ich tatsächlich gar nicht so gerne. Also es ist eher das Wandern, was ich gerne mache. Genau, und Höhenmeter sammeln, beziehungsweise irgendwie lange Wanderungen, herausfordernde Wanderungen zu machen, das war schon immer irgendwie mein Ding. Das mache ich echt schon lange und richtig gerne. Und dann habe ich vor mittlerweile, glaube ich, 4 Jahren in auch einem Podcast von dem Thema Everesting das erste Mal gehört. Und zwar von einem Everesting-Event, was es in den USA gibt, was quasi nach einem sehr ähnlichen Konzept funktioniert, wie wir das jetzt auch umsetzen. Und das hat mich damals einfach so, irgendwie so abgeholt, so nicht mehr losgelassen, dass ich einfach tagelang oder vielleicht sogar wochenlang darüber nachgedacht habe, dass mich das total fasziniert, was man schaffen kann, sowohl körperlich als auch mental. Und mir immer die Frage gestellt habe, ob ich das denn selber auch schaffen könnte. Und es hat dann tatsächlich auch eine Weile gedauert, bis ich selber ausprobiert habe. Mein Mann hat dann irgendwann zu mir gesagt, so, hey Saskia, jetzt red doch nicht immer nur davon, sondern mach's halt einfach mal. Und das war tatsächlich so ein bisschen der Tritt in den Hintern, dass ich gesagt habe, okay, ich finde das so faszinierend. Ich will einfach mal ausprobieren, ob ich das schaffen kann oder ob man dafür eben doch irgendwie Profisportlerin sein muss. Ja, und dann habe ich mir ein Datum festgesetzt. Das war, glaube ich, der entscheidende Punkt, einfach zu sagen so, hey, ich mache das jetzt am 7. Juli 2020, glaube ich, oder 2021. Und dann habe ich das auch meinen Freunden so kommuniziert, habe auch Leute gesucht, die eben mitmachen wollten, habe 2 Freundinnen aus der Schweiz gefunden, die dann auch direkt gesagt haben, sie machen mit. Ja, und dann war das quasi gemachte Sache. Also noch nicht gemachte Sache natürlich, aber es stand immerhin mal in unserem Kalender und dann gab es kein Zurück mehr. Und dann haben wir es durchgezogen.
Wie war das denn? Eine einfache Frage, wie war das denn?
Ja, einfach definitiv nicht. Also, wow, wo fange ich denn überhaupt an zu erzählen?
Wie hast du dich denn vorbereitet? Weil du hast ja gesagt, das ist dann doch eine andere Sportart, als die du normalerweise treibst. Mhm. Jetzt weiß ich selber als Fahrradfahrer, Laufen ist nochmal was anderes. Wenn ich einen harten Sommer hinter mir habe mit viel Fahrradfahren, bin super, super fit, habe eine super Ausdauer und laufe dann meine ersten 10 Kilometer und dann komme ich mir vor wie so ein Anfänger.
Ja, da stimme ich dazu. Besonders, also ich gehe wirklich nicht viel joggen. Wenn ich ab und zu überkommt, sag ich mal, so alle, sag ich mal, halbe Jahr oder so, dass ich das Gefühl habe, ich könnte mal wieder joggen gehen und dann habe ich wieder 2 Wochen Muskelkater, weil einfach die Beine vom Fahrradfahren halt doch ganz anders trainiert sind, als beim Laufen das nötig wäre. Naja, jedenfalls, also Wandern tue ich tatsächlich regelmäßig, aber da ist man ja doch nochmal ein bisschen anders von der Geschwindigkeit her unterwegs. Wir haben aber unser Everesting auch im Wandertempo gemacht. Also wir sind nicht Trailrunning-mäßig den Berg hochgelaufen, sondern eher Speedhiking-mäßig. Mhm. Also ich weiß natürlich, dass es beim Trailrunning auch häufig so ist, dass man bergauf auch gar nicht wirklich rennt, sage ich mal, sondern eben einfach schnell wandert. Und genau das haben wir auch gemacht. Und dementsprechend habe ich mich auch vorbereitet. Also wie gesagt, ich komme aus Freiburg. Hier ist unser Hausberg, der Schauinsland. Das ist so eine halbe Stunde außerhalb von der Stadt. Da gibt es eine Gondel. Und dann bin ich einfach so dreimal die Woche, sage ich mal, nach der Arbeit oder manchmal auch vor der Arbeit stramm den Berg hochgewandert. Das sind so 750 Höhenmeter, wenn ich es richtig im Kopf habe, und mit der Gondel wieder runtergefahren. Und das habe ich einfach über ein paar Wochen oder ja, 2-3 Monate sehr regelmäßig gemacht. Und das hat anscheinend ausgereicht zur Vorbereitung.
Dann hast du deine, dann bist du dann irgendwann morgens losgestiefelt an dem Tag der Tage und bist dann den Berg hoch und runter.
Genau, also wir waren zu dritt. Die anderen beiden kommen, wie gesagt, nicht aus Freiburg, die kommen aus der Schweiz. Die haben in der Nacht vorher bei mir übernachtet. Wir haben auch alle drei, glaube ich, nicht besonders gut geschlafen, weil wir einfach super aufgeregt waren. Das kennst du wahrscheinlich selber von Events, an denen du schon teilgenommen hast. Also ich vermute, ich habe wahrscheinlich irgendwie 4-5 Stunden nur geschlafen oder so, weil ich echt aufgeregt war. Und dann sind wir recht früh aufgestanden, sind zur Talstation gefahren, haben da unser Auto deponiert, wo wir unsere Verpflegung und unsere Getränke und so für die nächsten 30 Stunden oder so hinterlassen haben. Und das war sozusagen unser Basecamp und dann sind wir zum ersten Aufstieg losgegangen. Da war es tatsächlich, glaube ich, noch dunkel. Die Sonne ist dann irgendwann aufgegangen und dann haben wir einen Aufstieg nach dem anderen gemacht. Sind also quasi immer so 1,5 Stunden ungefähr hochgelaufen und dann mit der Bergbahn wieder runtergefahren. Es war ganz lustig, wir hatten einen Deal mit der Bergbahn, dass wir uns ein Jahresticket gekauft haben und dann durften wir die Bergbahn an dem Tag einfach so häufig benutzen, wie wir sie halt benötigt haben. Mhm. Und der Mitarbeiter der Bergbahn, der oben die Gondel bedient hat, als wir das zweite und dritte Mal halt bei ihm standen, hat er uns echt etwas verwirrt angeschaut und hat halt dann doch mal gefragt, was wir da eigentlich treiben. Und dann haben wir ihm erklärt, was wir da machen. Dann hat er uns noch ungläubiger angeschaut, weil er uns einfach nicht glauben konnte, dass wir irgendwie 9000 Höhenmeter den Schauinsland hochlaufen wollen. Aber als wir dann das vierte, fünfte, sechste Mal bei ihm standen, hat er es uns irgendwann abgenommen. Naja, also das war ja ziemlich krass. Also wir sind dann mit der Schauinslandbahn immer relativ lange bergab gefahren. Die braucht so circa 20 Minuten, bis sie wieder an der Talstation ist. Was halt super war, um einfach eine kurze Pause auch zu haben. Das heißt, wir hatten immer schon ein bisschen Snack, eine Banane oder einen Riegel oder so, auch mit dabei beim Aufstieg schon, um den eben dann zu essen, wenn wir runterfahren. Und haben dann aber trotzdem meistens noch eine kürzere, teilweise auch längere Pause einfach nochmal in unserem Basecamp gemacht und uns da hingesetzt mit der Massagepistole, die Beine massiert. Wir hatten eine Black Roll. Freunde sind teilweise vorbeigekommen, um ein bisschen Gesellschaft zu leisten. Und ja, da haben wir tatsächlich teilweise auch manchmal die Zeit so ein bisschen vergessen. ich habe es mir danach so im Geschwindigkeitsprofil mal angeschaut und da waren halt teilweise Pausen von teilweise echt einer Dreiviertelstunde drin oder so, die sich halt einfach wie so ein Fingerschnips angefühlt hat in der Situation. Also ja, wir haben dann da eben uns ausgeruht und irgendwann dann so, okay, jetzt könnten wir mal weiterlaufen und es hat sich angefühlt, als hätten wir eigentlich nur 10 Minuten Pause gemacht, aber im Endeffekt war es halt dann 45 Minuten oder so. Und ja, dann haben wir am Ende 26 Stunden gebraucht. Das heißt, ich gehe davon aus, man kann es durchaus noch wesentlich schneller auch machen, wenn man eben die Pausen nicht ganz so zelebriert, sage ich mal, wie wir es, sondern wirklich während der Fahrt bergab sich halt einfach versucht, ein bisschen zu erholen und dann direkt wieder weiterläuft.
Ja, das klingt auf jeden Fall nach einem Abenteuer. Ich meine, wenn man da so einen Tag miteinander verbringt und hoch und runter marschiert, also hoch marschiert, runter fährt, dann hat man sich wahrscheinlich zwischendurch auch mal entweder einiges zu erzählen oder einfach den Moment zu genießen, den man da zusammen verbracht hat. Ich kenne ja selber vom Laufen, man muss sich nicht viel zu erzählen, um sich einiges zu erzählen unterwegs, sondern man ist einfach da und genießt die Situation miteinander.
Ja.
Aber dann kann so eine Zeit auch schon mal verstreichen. Auf jeden Fall war es so erfolgreich für dich oder so toll für dich, dass du dir gedacht hast, da kann man was draus machen.
Ja, auf jeden Fall. Also dieses Gefühl, wie wir nach den 26 Stunden, nach dem 12. Aufstieg dann oben angekommen sind, das war einfach so krass überwältigend. Also ich habe, glaube ich, selten so eine, also nach einem sportlichen Erlebnis irgendwie so eine Emotion gefühlt. Ich hatte echt Tränen in den Augen. Das war einfach völlig unwirklich irgendwie, weil ich hatte halt so lange darüber nachgedacht, ob ich das schaffen kann und halt natürlich auch mich darauf vorbereitet. Und es war irgendwie halt über Monate lang so der ultra präsente Gedanke in meinem Kopf. Und es dann halt wirklich geschafft zu haben, das war einfach richtig, richtig krass. Und ich bin der festen Überzeugung, dass das für andere Menschen eben ja, ähnlich überwältigend und ähnlich krass sein muss. Und ich wünsche mir einfach, dass das ganz viele Leute auch erleben können, so ein Gefühl.
Jetzt haben wir das Warum, haben wir jetzt erfahren von dir. Warum muss man Everesten? Weil es wahrscheinlich sehr toll ist. Ich habe es selber noch nicht geschafft, aber ich habe mich auch schon mal reingewagt mit dem Rennrad. Und okay. bin dann irgendwann im fünften Anstieg quasi vom Fahrrad gefallen, weil der Anstieg zu steil war.
Ja, das kann ich mir vorstellen, ja.
Das ist so die Sache mit der Streckenplanung. Das stelle ich mir auch nicht so einfach vor. Jetzt ist mit dem Fahrrad, du fährst einen Berg hoch und wieder runter. Jetzt hast du erzählt, dass du ja auch noch eine Bergbahn genutzt hast und ja auch für das Event gebraucht hast, oder? Und wie organisiert man sowas? Wie war deine Streckenauswahl für das Event, über das wir jetzt sprechen?
Mhm. Also beim Laufen ist tatsächlich, je steiler, desto besser. Ich habe auch schon häufiger mal drüber nachgedacht, ob ich mir das mit dem Fahrrad zutrauen würde. Und ich glaube, ich würde es nicht schaffen, weil man beim Fahrradfahren irgendwann, glaube ich, einfach keine Kraft mehr in den Beinen hat, wenn die Strecke so steil ist. Und ich habe immer das Gefühl, ich weiß nicht, wie es dir geht beim Laufen, aber ich habe das Gefühl, beim Laufen kann man immer noch mal einen Fuß vor den anderen setzen.
Gehen geht
also
immer.
Es geht schon, es geht immer irgendwie, genau. Und beim Fahrradfahren, glaube ich, geht es halt irgendwann nicht mehr irgendwie, weil du brauchst halt trotzdem viel Kraft irgendwie, um deine Pedale zu bewegen. Ich weiß nicht, was hattest du für einen Anstieg? Wie viele Höhenmeter hatte der?
Das kann ich dir gar nicht so genau sagen. Ich glaube, das waren irgendwie 2 Kilometer und lass es mal 110 Höhenmeter gewesen sein. Aber auch mit Teilen, die wirklich steil waren. Da hast du so ein paar Rampen drin, ein bisschen flacher. Und wenn du dann so weit bist, dass du die Pedale nicht mehr treten kannst und spätestens, wenn du beim dritten, vierten Mal das Problem hast, dass du eventuell absteigen musst, dann war es zu steil, glaube ich, oder?
Ja, absolut. Also würde ich direkt so unterschreiben beim Fahrradfahren. Wie gesagt, ich habe es mit dem Rad noch nicht gemacht. Es reizt mich tatsächlich schon auch ein bisschen. Ich würde es gerne mal ausprobieren, vielleicht nächstes Jahr im Sommer mal auf dem Schauinsland mit dem Rennrad oder so. Mhm. Aber ja, also beim Laufen war für uns das Wichtigste, eine Strecke zu finden, die möglichst steil ist. Das heißt, wenig Kilometer, aber viele Höhenmeter oder anders gesagt, viele Höhenmeter auf einer kurzen Strecke. Und das ist gar nicht so einfach gewesen zu finden. Also ich kann es dir tatsächlich gar nicht genau sagen, was so die ideale Prozentsteigung ist, aber so als Beispiel am Schauinsland haben wir, ich glaube, 6 Kilometer und 720 Höhenmeter gehabt und das war nicht steil genug. Also das ist dann so, dass man zwischendrin irgendwie ein Flachstück hatte, wo wir mal 1,5 Kilometer einfach nur in der Ebene gelaufen sind. Und das ist irgendwann einfach so frustrierend, wenn du das 6., 7. Mal da langläufst und halt die Beine schon schwer sind und wehtun und du müde bist. Und du halt weißt, du kommst in dem Moment eigentlich deinem Ziel kein bisschen näher. Du kommst zwar irgendwie, schaffst zwar irgendwie eine Distanz, aber du kommst halt in Sachen Höhenmetern kein bisschen weiter. Dementsprechend war für uns klar, dass wir für ein Event halt wirklich eine Strecke brauchen, wo keine Flachstücke zwischendrin sind, wo man einfach bei jedem einzelnen Schritt, den man macht, weiß, dass man vorwärts kommt, dass man dem Ziel näher kommt. Und dann ist das zweite Schwierige zu finden natürlich gewesen, ein Ort, wo es eine Bergbahn oder eine Gondel gibt, die vor allem auch nachts durchlaufen darf, weil die allermeisten Bergbahnen haben natürlich Betriebszeiten zwischen, keine Ahnung, ich sag mal 9 und 17 Uhr oder so, ist recht normal. Aber wir brauchen für unser Event natürlich eine Bergbahn, die auch nachts fahren darf. Und da gibt es einfach unterschiedlichste Gründe, warum das nicht der Fall sein kann. Also beispielsweise aus Naturschutzgründen oder weil die Bergbahn möglicherweise nicht genug Personal hat, um das nachts stemmen zu können, die weiterhin laufen zu können. Oder auch aus Kostengründen oder weil die Bergbahn irgendwie über eine Siedlung oder bebautes Gebiet geht, wo man die Anwohner nicht stören darf. Also da gibt es diverse Punkte, warum eine Bergbahn eben nicht nachts laufen darf. Und wir haben bestimmt mit 20 verschiedenen Bergbahnen im Alpenraum Kontakt gehabt. Und ja, letztlich haben wir im Brandnertal die Bergbahn Brandnertal eben gefunden, die eine Bergbahn haben, an der das funktioniert. Und dann hat es zum Glück natürlich auch noch die Strecke gepasst. Also das war einfach ein perfect fit und da sind wir jetzt richtig happy.
Mhm. Sag mal ein bisschen was über das Brandnertal. Wo liegt das im Alpenraum?
Mhm. Also das Brandnertal liegt in Österreich, in Vorarlberg. Die nächstgrößere Stadt des Bludenz kennt man vielleicht, also ansonsten Bregenz ist in der Nähe, Bregenz liegt ja am Bodensee und dann geht es Richtung Bludenz einfach ein bisschen in die Berge rein und das Brandnertal ist ein Seitental bei Bludenz, super, super schön. Das Tal endet quasi auch dort und dann geht es über eine Bergkette rüber in die Schweiz. Vielleicht kennt der oder die eine oder andere die Chiesa Plana. Das ist ein recht bekannter Grenzberg zwischen Österreich und der Schweiz. Von dort kann man, vom Brandnertal kann man auf die Chiesa Plana eben hochlaufen. Oder der Lüner See ist auch relativ bekannt. Also es ist eine super, super schöne Gegend. Also ich war das erste Mal letztes Jahr im Sommer, nee, dieses Jahr tatsächlich, erst im Frühling war ich das erste Mal da und ich habe mich direkt verliebt, weil es einfach super geil ist. Also direkt in der Natur. Der Ort an sich ist richtig schön mit schönen Hotels. Lässt sich einfach gut ausspannen, sage ich mal. Vor allem, wenn man es geschafft hat, irgendwie 9000 Höhenmeter den Berg hochzulaufen.
Jetzt stelle ich mir gerade vor, du sitzt am Telefon und rufst einen Bergbahnbetreiber nach dem anderen an. Wie ist so die Reaktion gewesen, als du dem erzählt hast, was du vorhast?
Also wir sind in der Regel so vorgegangen, dass wir erstmal eine E-Mail hingeschickt haben und halt nach einem Gespräch gefragt haben. Tatsächlich war es so, sofern wir es geschafft haben, ein Gespräch zu bekommen, waren eigentlich alle immer total begeistert von der Idee. Dann war natürlich die Sache, ob es umsetzbar ist dort, aber das Konzept und die Idee des Events an sich fanden alle immer mega geil. Also wir hatten keine einzige Bergbahn, die gesagt hat, also das ist ja ein komisches Ding, das brauchen wir bei uns nicht. Sondern die waren eigentlich echt alle immer super begeistert und hatten an sich Lust drauf.
Okay, ja. Das klingt ja gut. Ja, ich hätte voll jetzt gedacht, der ein oder andere hätte vielleicht den Vogel gezeigt.
Gut, ob sie das dann selber machen würden, das ist natürlich eine andere Frage. Aber so an sich, das Konzept fanden sie, glaube ich, alle spannend. Einfach auch, weil es was komplett Neues ist. Und gerade Bergbahnen sind ja häufig auch eben in touristischen Gebieten und gerade auch finanzieren sich ja hauptsächlich über den Wintersport und natürlich mit nachlassendem Schnee im Winter sind sie natürlich mehr angewiesen auch auf die Sommersaison. Und ich glaube, es gibt viele Bergbahnen oder auch Tourismusverbände, die einfach auf der Suche sind nach innovativen Sachen, die man auch im Sommer machen kann und die Menschen in die Region bringen. Von daher war da das Interesse auf jeden Fall da.
Das ist ja schon mal gut. Dann hast du gerade gesagt, auch die Strecke hat gepasst. Erzähl mal ein bisschen was über die Strecke. Was erwartet die Teilnehmer und Teilnehmerinnen denn an dem Tag oder in der Zeit, in der sie da sind? Ist ja mehr als ein Tag.
Genau, also das Event dauert 36 Stunden. Man hat 36 Stunden Zeit, diese 8848 Höhenmeter zu schaffen. Wir starten allerdings schon am Freitag. Abend oder Nachmittag, mit einem Welcome Get Together irgendwie, wo man sich ein bisschen, also wo es auf jeden Fall ein Briefing gibt für die nächsten zwei Tage eben und wo man auch die anderen Teilnehmenden schon kennenlernt. Und dann der tatsächliche Start des Everestings ist am Samstag, das ist der 22. Juni. Wir werden ganz früh morgens starten, vielleicht sogar schon vor Sonnenaufgang, das steht noch nicht hundertprozentig fest. Und ab da hat man 36 Stunden Zeit. Der Anstieg an sich sind ungefähr 3,2 Kilometer, wenn ich es richtig im Kopf habe, und 520 Höhenmeter. Das heißt, es ist ein recht knackiger, steiler Anstieg. Aber wie ich vorhin schon gesagt habe, dadurch bringt er ihnen halt wirklich auch jeder Schritt dem Ziel näher. Das heißt, man hat 36 Stunden Zeit. Wie schnell man geht, jedem selber überlassen. Wie viele Pausen man macht, ist auch jedem selber überlassen. Wir haben auf jeden Fall Verpflegungsstationen unten an der Talstation, dann nochmal ungefähr auf der Hälfte und oben an der Bergstation, wo es ja regionales Essen und Getränke gibt. Einfach alles, was man braucht, um sein Everesting zu schaffen. Und die Strecke an sich ist super schön. Also als ich das erste Mal hochgewandert bin, dachte ich so, ach yes, wir haben wirklich, wirklich, wirklich eine Strecke gefunden, die einfach perfekt ist, weil die ist abwechslungsreich, die ist steil, aber auch nicht zu steil. Also man kann es gut schaffen und sie macht auch einfach Spaß, weil sie wunderschön ist. Es geht im ersten Drittel an so einem Gebirgsbach, dem Palütbach entlang. Je nach Schmelzwasser oder Regenfälle oder so, kommen da richtige Wasserfälle und Kaskaden runter. Das ist super schön, entlang zu laufen. Teilweise über Wurzeln, Steine. Man kann schon fast sagen, auch schon auch ein bisschen anspruchsvollerer Pfad, der dann in eine sehr steile Wiese übergeht. Das ist im Sommer wahrscheinlich einfach eine Kuhweide. Und im Winter geht da die Piste runter. Das ist wirklich steil. Also da kommt man gut ins Schnaufen, gut ins Schwitzen. Aber es ist auch relativ kurz, sage ich mal. Da braucht man vielleicht irgendwie so eine Viertelstunde hoch in dem Steilstück. Und dann kommt wieder der letzte Teil, das letzte Drittel. Eine Forststraße, einfach ein geschotterter Weg, wo man super geile Aussicht auf die umliegenden Berge und ins Tal runter hat. Und dann ist man auch schon oben an der Bergstation. Das Ganze macht man 17 Mal und zack, steht man auf dem Mount Everest. Easy.
Total einfach.
Super einfach.
Ja, wenn man sich das ausrechnet, dann kommt man auf knapp 60 Kilometer, ne, die man zurücklegen muss. Aber das ist ja nicht, ich sag mal, das ist ein schönes Beibrot. Ja. Aber darauf kommt es ja gar nicht an.
Genau, also eigentlich kommt es wirklich nur auf die Höhenmeter an. Aber es ist eben leichter, sage ich mal, die 9000 oder fast 9000 Höhenmeter auf 60 Kilometer zu laufen, als auf 90 Kilometern. Weil, naja, kennst du ja selber, je mehr Distanz man dann noch zusätzlich in den Beinen hat, desto schwieriger wird es. Genau. Ah, eine Sache habe ich noch vergessen. Also wir laufen tagsüber diese Strecke, die ich gerade beschrieben habe. Aber ich sagte ja auch gerade, dass das erste Drittel ein bisschen technisch anspruchsvoller ist. Also gerade mit Wurzeln und ein bisschen Steinen auch. Und dann ein paar Stellen geht es auch links schon irgendwie steil zum Bach runter. Das wird natürlich alles mit Bändern abgesperrt, das ist klar. Aber um auf Nummer sicher zu gehen, wechseln wir bei Einbruch der Dunkelheit auf eine andere Wegführung. Und zwar gibt es eine Forststraße, die insgesamt, glaube ich, nur 500 oder 600 Meter länger ist. Das heißt, dann hat man irgendwie 3,5, 3,6 Kilometer pro Aufstieg. Ist immer noch steil, aber es ist halt einfach sicher und nicht absturzgefährdet. Und der Weg ist einfach zu begehen. Es ist einfach ein geschotterter Weg, wo man auch bei Dunkelheit und Müdigkeit ohne Probleme hochlaufen kann.
Ja, da hat man dann schon genug zu tun, wenn man im Dunkeln läuft. Voll. Und ist müde. Man ist müde, dann muss man sich nicht unbedingt auch noch auf schwere Wurzeln und Steine irgendwie konzentrieren müssen. Das stimmt genau. Schon, ja.
Absolut. Aber was super cool ist an dem Wochenende, der 21. Juni ist ja der längste Tag des Jahres. Mhm. Wir starten am 22. Juni, das heißt, wir haben immer noch eine super kurze Nacht. Und zusätzlich haben wir einen 100%igen Vollmond in der Nacht. Ah. Das heißt, das wird, also sofern jetzt nicht irgendwie super viele Wolken am Himmel sind, wird es, glaube ich, relativ hell sein.
Das klingt auf jeden Fall schon mal gut. Da kann man bestimmt auch einiges sehen unterwegs, wenn man sich da den Berg hochschlägt quasi.
Ja, genau.
Gut. Du hast schon gesagt, man hat drei Verpflegungspunkte unterwegs. Dürfte also ausreichend sein, wenn man sich die Strecke anguckt, grob jeden Kilometer irgendwie wahrscheinlich, ne? Wenn man das mal so im Schnitt genau, irgendwie so. Von der Zeit her hat man theoretisch auch genug Zeit. Wenn man sich die Pace mal ausrechnet, dann ist das relativ langsam. Ich glaube, da darf man sich aber auch nicht täuschen lassen.
Ja, also man braucht, wenn man zügig läuft, so circa 50 Minuten bis eine Stunde pro Aufstieg. Mhm. 17 Aufstiege sind es, das heißt ohne Pausen, sage ich mal irgendwie zwischen 17 und 19 Stunden, je nachdem, wie lange man läuft. Die Bahn fährt sehr schnell, die braucht nur 4 Minuten bergab. Das heißt eigentlich, man hat schon noch genug Zeit, auch Pausen zu machen. Mhm. Also wir haben extra den Zeitrahmen von 36 Stunden sehr weit gefasst, damit es einfach zugänglich für viele Menschen ist, weil oft hat man es ja bei einem Marathon oder so beispielsweise, dass du echt richtig krass trainieren musst und halt fit sein musst, um es überhaupt wirklich in dem Zeitlimit schaffen zu können. Und das Zeitlimit ist bei uns halt so weit gefasst, dass man sich auch einfach Zeit nehmen kann und es dann eben auch schaffen kann.
Also da kann man dann auch getrost wandern und sich zumindest am Anfang vielleicht ein bisschen Zeit lassen oder auch hinten raus, einfach wenn man mal ein bisschen schwerere Zeit hat.
Genau.
Das klingt doch
schön. Also rein theoretisch könnte man sich sogar 4-5 Stunden mal hinlegen und ein bisschen dösen, schlafen, sich ein bisschen erholen. Das würde rein theoretisch auch gehen.
Okay, ja. Also eure Zielgruppe ist ziemlich weit gefasst. Ja. So wie ich das da raushöre, jeder, der meint, er möchte das gerne mal versuchen, kann sich
dann... Ja, absolut. Also wir haben uns natürlich im Vorfeld so ein bisschen überlegt, welche Menschen sich wohl anmelden werden. Jetzt, nachdem wir die ersten 40, 50 Anmeldungen haben, ist interessant zu sehen, dass wir gar nicht mal unbedingt recht hatten mit unserer Annahme. Also zumindest, wenn man es irgendwie auf Alter beispielsweise bezieht. Wir hatten jetzt angenommen, dass unsere Hauptzielgruppe wahrscheinlich so zwischen 35 und 45 sein wird. Mhm. Tatsächlich haben sich jetzt echt schon einige Leute angemeldet, die Jahrgang 1950, 1960 sind, 1965, also teilweise echt ein ganzes Stück älter sind als das, was wir angenommen hatten. Und das ist irgendwie cool zu sehen. Also offensichtlich gibt es Leute, die auch schon ein bisschen älter sind, die vielleicht sich noch mal ein bisschen beweisen wollen, noch mal gucken wollen, was in ihnen steckt, was sie leisten können. Und die einfach Bock haben irgendwie auf eine völlig neue Herausforderung, was sie bisher noch nie gemacht haben.
Ich will nicht zu viel verraten, aber in der Ultralaufszene sind die Alten gar nicht mal so die die es nicht drauf haben, sage ich jetzt mal.
Das stimmt. Voll. Also beim Ultralaufen ist es, also korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber wenn ich es richtig im Kopf habe, gibt es ja irgendwie so den die Peak-Performance bei Ultraläufern ist ja echt eher so um die 40 rum, gell?
Das wäre schön, dann wäre ich mitten in meiner Peak-Performance. ich würde sogar fast sagen, dass, also in meiner Laufwelt reden wir nicht über Peak-Performance, aber wenn ich mir so ein paar Laufbekannte angucke, die mich schon locker abgehangen haben bei einem 100er, die sind dann alle so 50, 60 auch.
Ah ja, krass.
Die laufen dann tatsächlich auch noch vor mir weg. Jetzt bin ich nicht der Schnellste, aber das schmälert ja deren Leistung nicht in dem Fall.
Nee.
Also da werdet ihr wahrscheinlich einige Granaten dabei haben, die sich da angemeldet haben.
Wahrscheinlich, ja. Gibt es da irgendwie eine wissenschaftliche Erklärung dazu, woran das liegt?
Nee, aber ich schätze einfach mal, in dem Alter hat man Zeit zu trainieren und schon ungefähr 5 Millionen Kilometer in den Beinen.
Ja.
Schätze ich mal. Also ja, wäre jetzt mal schon so meine Vermutung.
Einfach ja, und ich meine, so Ultralaufen hat ja schon auch einfach eine extreme mentale Komponente.
Ja.
Und ich könnte mir vorstellen, je älter man ist, desto besser kann man eben mit der Situation auch umgehen.
Mhm. Möglich. Ich bin mal gespannt, was die Teilnehmer denn da so reißen werden für sich selbst.
Ja, ja.
Jetzt habt ihr schon ein paar Anmeldungen eingesammelt. Wie viel Startplätze habt ihr denn überhaupt? Was darf man denn da so in dem Brandnertal den Berg hoch und runter schicken? Das ist ja vielleicht auch immer so ein Thema bei Veranstaltungen.
Hey du, Episoden wie diese sind nur möglich, weil ihr mich finanziell unterstützt. Wie genau das funktioniert, findest du in den Shownotes dieser Episode. Als Unterstützer bei Steady bekommst du als Dank für deinen Support alle Episoden der Trailtypen eine Woche früher auf die Ohren. So, und jetzt geht's weiter. Danke!
Also wir haben ganz gezielt unser Limit auf 250 Leute gesetzt. Man könnte sicher auch mehr machen, aber wir wollen eine Eventatmosphäre schaffen, die einfach auch relativ persönlich ist, wo man die Möglichkeit hat, aufeinander einzugehen, sich kennenzulernen und auch einfach von unserer Seite eine super Qualität abzuliefern. Also wir wollen ganz gezielt kein Massenevent, wo wir irgendwie 1000 Leute haben, sondern wir wollen, ja, wir haben einfach Ansprüche an uns selber und an das Event, wie wir es veranstalten, einfach in bestmöglicher Qualität. Und deswegen haben wir eine Begrenzung auf 250 Leute gesetzt.
Das klingt nach einem angenehm großen Starterfeld.
Ja.
Ja, das sich auch immer wieder begegnet, logischerweise. Ne?
Genau,
man wird ja immer
eben.
Wieder,
ja. Ja, also eben dadurch, dass alle immer wieder in den gleichen Aufstieg laufen, wird man immer wieder den gleichen Leuten begegnen. Also klar, je nachdem, wie schnell man unterwegs ist, wird man vielleicht auch echt einfach die meiste Zeit sogar mit den gleichen Leuten unterwegs sein. Aber wird von schnelleren Leuten auch immer wieder überholt werden oder läuft dann mal irgendwie 20 Minuten zusammen, bevor der oder die Schnellere dann doch noch wieder einen Zahn zulegt. Also genau, uns war es einfach wichtig, dass man die Möglichkeit hat, sich kennenzulernen, sich auch irgendwie miteinander zu connecten, miteinander zu... Ja, ich meine, es ist so, also es ist ja schon auch ein bisschen bekloppt, was wir da machen. Also es gibt, glaube ich, nicht viele Menschen, die irgendwie sagen, sie laufen 9000 Höhenmeter den Berg hoch. Und dieser Schlag von Mensch, die müssen ja auch irgendwas gemeinsam miteinander haben. Und ich glaube, das wird einfach wahnsinnig cool sein, 250 dieser Menschen auf einem Fleck zu haben. Und die Leute können einfach extrem voneinander profitieren, weil sie irgendwie vielleicht endlich mal andere Leute kennenlernen, die genauso bekloppt sind und genauso ticken wie sie selber. Und das ist, glaube ich, was richtig cool ist.
Auf jeden Fall. Wie ist das Event aufgebaut? Ist das ein Wettkampf? Gibt es nachher irgendwie sowas wie eine Siegerehrung oder habt ihr gesagt, es geht eigentlich nur um das Erlebnis?
Genau, es geht nur ums Erlebnis. Es ist kein Wettkampf, wir haben keine Zeitnahme. Es geht wirklich nur darum, also was heißt nur in Anführungsstrichen, gell? Es geht darum, du gegen dich selbst eigentlich. Also es geht überhaupt nicht darum, wer als Erster ankommt, wer die beste Zeit hat. Ob man schneller ist als irgendjemand anderes, sondern es geht wirklich einfach darum, mehr zu schaffen, als man selbst je für möglich gehalten hätte. Und dann ist es im Endeffekt auch gar nicht schlimm, wenn man die 8848 Höhenmeter vielleicht nicht schafft. Also vielleicht schafft man es wieder in Anführungsstrichen nur 6000 Höhenmeter oder auch nur 4000 Höhenmeter. Aber auch das ist wahrscheinlich bei weitem mehr, als jeder von uns irgendwie sonst am Stück mal an Höhenmetern gelaufen ist. Und selbst das ist einfach eine Wahnsinnsleistung. Und darum geht es uns, diese Leistung zu honorieren als Community, als Gruppe, wo man sich gegenseitig unterstützt, wo man einfach Teil des großen Ganzen ist und sich gegenseitig unterstützt, aber eben auf sich selber und auf seine Leistung guckt und nicht zu sehr mit anderen Leuten vergleicht.
Klingt auch sympathisch. Du hast gerade gesagt, wenn man die 8848 Höhenmeter nicht schafft, ich habe auf eurer Webseite, die wir auch verlinken, die findet ihr in den Shownotes, auch noch einen zweiten Wettbewerb oder eine zweite Kategorie gefunden. Was hat es damit auf sich?
Wir haben im Vorfeld, als wir mit Freunden und Bekannten halt über unsere Event-Idee gesprochen haben, haben wir häufig zu hören bekommen, so, boah, krass, 8848 Höhenmeter ist einfach viel zu viel. Habt ihr schon mal drüber nachgedacht, nur die halbe Distanz anzubieten? Und am Anfang haben wir uns da ein bisschen gesträubt irgendwie, weil wir dachten, naja, das ist ja dann kein Everesting mehr. Aber im Endeffekt macht es von der Logistik für uns keinen Unterschied, ob wir jetzt die volle Distanz oder die vollen Höhenmeter oder die Hälfte nur anbieten. Und es gibt sicher Menschen, die vielleicht vom kompletten Everesting eben abgeschreckt sind, aber doch eben ein bisschen in die Richtung gehen wollen und austesten wollen, ob sie vielleicht die Hälfte schaffen. Und deswegen bieten wir ein kleines Everesting, wir nennen es liebevoll Everesty, an, eben über 4424 Höhenmeter. Und da hat man 20 Stunden Zeit, eben keine 36, sondern nur 20 Stunden und läuft aber natürlich einfach im gleichen Läuferfeld wie alle anderen auch.
Okay, also kann man auch klein, Airquotes, anfangen und mal gucken, wie weit man in 20 Richtig. Stunden kommt. Ja.
Genau.
Wie sieht das denn aus, wenn ich unterwegs auf der Strecke einfach mal nicht mehr kann? Wie ist denn euer Support da unterwegs?
Also wir haben auf jeden Fall genug Menschen, also von unserem Team vor Ort, die man jederzeit irgendwie anrufen kann, wenn man selber Probleme haben sollte. Verpflegungsstationen hatten wir ja vorher schon mal angesprochen. Mhm. Eigentlich nach jedem Kilometer ist ein Ort, wo wirklich stationiert auch Leute sind, die helfen können. Man ist permanent eigentlich auch von anderen Läuferinnen und Läufern umgeben. Also es wird, glaube ich, keine Situation geben, wo man mal wirklich länger alleine ist, falls was sein sollte. Und ansonsten haben wir natürlich die Bergwacht und Sanitäter auch vor Ort, die im wirklichen Notfall auch helfen können. Das ist ganz selbstverständlich und das ist uns auch mega wichtig, dass wir halt einen sicheren Rahmen schaffen, wo man wirklich auch an seine Grenzen gehen kann, wo man mal austesten kann, was in einem steckt, weil man einfach weiß, dass es ein gewisses Sicherheitsnetz gibt.
Okay. Jetzt ist das ja noch ein bisschen hin, der Sommer 2024. Wir sind jetzt gerade im November 2023, das heißt, der Winter fängt gerade erst an. Und wir Läufer, Ausdauersportler wissen ja, der Winter ist die Zeit, in der wir uns vorbereiten sollten für das Frühjahr, für den Sommer. Was für Trainingstipps kannst du denn geben? Wie sollte ich mich denn vorbereiten für euer Event?
Also ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass man einfach eine solide Grundfitness hat. Wie man die jetzt erlangt, ist eigentlich relativ egal, wobei es natürlich schon gut ist, wenn man so seine Laufmuskulatur einigermaßen gut im Schuss hält, sage ich mal. Mhm. Aber so die Grundfitness kann man auch vom Schwimmen, vom Fußballfahren, vom Fahrradfahren bekommen oder vom Skitouren gehen, wie auch immer. Und wenn man das schafft, über den Winter einfach eine ganz gute Grundfitness aufzubauen oder auch beizubehalten, dann ist im Frühjahr echt noch genug Zeit, sich einfach, also wie gesagt, das Event ist im Juni, dann kann man auch im März, April dann anfangen, sich intensiver darauf vorzubereiten, mehr laufen zu gehen, mehr wandern zu gehen, mehr bergauf wandern zu gehen, dass man da echt noch genug Zeit hat, um sich darauf vorzubereiten. Weil das Schöne am Everesting ist tatsächlich, man kommt super selten bis nie eigentlich in diesen, in diesen Bereich, wo man beim normalen Trailrunning, vermute ich jetzt, wie gesagt, ich mache kein Trailrunning selber, aber ich vermute, dass man da einfach schon krass irgendwann an seine Leistungsgrenze kommt, im Sinne von, dass man so außer Puste und außer Atem ist, dass man einfach gar nicht mehr schneller kann und dann auch irgendwann völlig fertig ist. Und das gibt's beim Everesting in dem Sinne nicht, weil man die ganze Zeit eigentlich bei relativ niedriger Intensität unterwegs ist. Also man hat nicht diese mega intensiven Phasen, sondern die Schwierigkeit ist eher eben über eine sehr, sehr lange Dauer auf einem niedrigen Intensitätsbereich unterwegs zu sein. Und das geht meiner Erfahrung nach mit einer guten Grundfitness und einer bisschen entsprechenden Vorbereitung natürlich schon, geht das gut, weil es hauptsächlich eben eine mentale Komponente ist. Also kennst du ja wahrscheinlich vom Ultralaufen auch. Es spielt sich gar nicht so sehr in den Beinen und auch in der Kondition ab, sondern hauptsächlich eben im Kopf. Und dementsprechend, klar sollte man trainieren, man sollte schon einigermaßen fit sein, aber ich glaube, die Fitness ist nicht der ausschlaggebende Grund, ob man es schafft oder nicht.
Ja, das ist der Unterschied. Müde werden wir zum Schluss irgendwie alle, ne? Selbst Richtig. Die Profis werden müde, Richtig. Aber dann einfach den Schritt weiterzumachen und vielleicht mal nicht an der Talstation sitzen zu bleiben und nicht mehr aufzustehen.
Ja. Genau.
Das ist das Schwierige an der Geschichte, ja.
Ja, absolut. Also selbst wenn jemand wirklich Profi ist und mitmacht, der oder diejenige wird auch an den Punkt kommen, wo irgendwie alles wehtut, wo man müde ist, wo einem der Kopf sagt, boah, ich habe keinen Bock mehr, warum tue ich das eigentlich? Vielleicht kommt der Punkt ein bisschen später als bei einem normal trainierten Mensch, sage ich mal, aber alle werden an diesen Punkt kommen. Und wenn man es dann eben schafft, den Punkt zu überwinden, dann können es im Endeffekt auch alle Leute schaffen.
Das glaube ich unterm Strich auch. Wer sich dafür bereit erklärt, wer die Herausforderung annimmt, hat auch echt gute Chancen, das zu schaffen. Ne? Klar, man sollte trainiert sein ein bisschen. Der Laufanfänger wird wahrscheinlich keine 36 Stunden anfangen, durchhalten. Was natürlich ihn nicht hindern sollte, sich anzumelden und einfach mal zu gucken, wie weit er kommt grundsätzlich. Das möchte ich natürlich keinem absprechen, aber ja. Jetzt hast du gesagt, ihr seid keine reguläre Laufveranstaltung. Das ist so ein bisschen eigentlich eine Mischung zwischen Speedhiking, Wandern, Trailrunning, was auch immer man möchte, um auf den Berg hochzukommen. Wie sieht das denn mit Ausrüstung aus? Habt ihr da irgendwelche Sachen, die man dabei haben muss? Darf man mit Stöcken laufen? Muss man ohne Stöcke laufen? Wie sieht das da bei euch aus?
Also im Endeffekt, alles, was einem hilft, das durchzuhalten und gut den Berg hochzukommen. Man braucht jetzt nicht irgendwie... Ja, ich weiß nicht. Also ich finde es eigentlich ganz schön beim Everesting und beim Laufen auch generell, dass man eben nicht diese krasse Ausrüstung braucht, wie jetzt beim Fahrradfahren, dass man erstmal ein Fahrrad für, was weiß ich, wie viel zigtausend Euro braucht, sondern an sich ist es von der Ausrüstung her echt easy. Leichte Trailrunning-Schuhe würde ich empfehlen, also jetzt nicht feste, harte Bergstiefel, die über den Knöchel gehen, sondern echt einfach leichte Laufschuhe, die bequem sind. Ich würde empfehlen, mehrere Paare Socken dabei zu haben, dass man regelmäßig seine Socken tauschen kann, wenn sie feucht geworden sind vom Schweiß oder auch vom Tau, wie auch immer. Und ansonsten, ja, ganz normale Laufkleidung. Stöcke sind super empfehlenswert, muss man natürlich nicht machen. Ich würde es immer empfehlen, weil man einfach die Belastung auf den kompletten Körper übertragen kann oder besser verteilen kann und nicht die Beine die alleinige Arbeit leisten müssen. Und ansonsten, ja, eigentlich, ja, was man bei so einem normalen Lauf auch hat, also entsprechende Hose und Shirt, wenn es dunkel und kälter wird, dann vielleicht irgendwie noch ein Vlies oder ein Merino-Langarm-Shirt, was man drüber ziehen kann. Ich würde gar nicht mal unbedingt einen Rucksack empfehlen, sondern wenn überhaupt irgendwie vielleicht ein Hipbag, wo man noch einen Riegel und ein bisschen was zu trinken drin hat, aber auch der ist eigentlich nicht zwingend notwendig, weil wir eben die Verpflegungsstationen haben. Also insgesamt einfach super leicht unterwegs sein, leichte Schuhe, leichte Kleidung, Trailstöcke, Wanderstöcke und dann ist man bestens vorbereitet.
Und eine Tüte gute Laune. Kann man
definitiv, nehmen. Die braucht man. Also die wird zwar wahrscheinlich nicht über die 36 Stunden anhalten oder in Wellen kommen und gehen, aber die ist auf jeden Fall von Vorteil, wenn man sie dabei hat.
Ja, was waren denn da so deine schweren Phasen bei deinem Everesting und was hast du denn dagegen getan? Was ist denn da so dein Tipp?
Also die schweren Phasen kommen auf jeden Fall in der Dunkelheit. Weil solange Tageslicht da ist, fand ich es eigentlich echt in Ordnung. Aber als es dann dunkel geworden ist, da wird es dann schon echt schwierig. Und also A, weil man müde wird und B, weil man tatsächlich dann auch gegen Abend, gegen Spätnachmittag und Abend dann auch irgendwann realisiert, wow, krass, es liegt noch echt richtig viel vor uns. Ich erinnere mich noch so, die ersten 3-4 Anstiege, glaube ich, die waren richtig easy, locker flockig irgendwie und das war dann auch noch relativ früh nach dem 4. Anstieg und dann haben wir uns angeschaut und gesagt, hey, wenn wir so weitermachen, dann sind wir heute Abend um 10 fertig. Ganz so war es dann natürlich nicht. weil irgendwann wird es einfach zäh. Also nach dem 5., 6. Aufstieg war dann bei uns so, wow, krass, wir sind schon echt ganz schön fertig, aber das ist halt gerade mal die Hälfte, wir müssen einfach genau das Gleiche nochmal machen. Und das war ein ziemlicher Downer, irgendwie dann festzustellen, was man schon geleistet hat. Ich meine, es waren halt dann schon über 4000 Höhenmeter, was einfach krass war. Das hat keiner von uns jemals irgendwie am Stück gemacht. Aber dann halt zu wissen, dass man einfach genau das Gleiche nochmal machen muss, das war echt einfach richtig übel. Und das Gute war, dass wir bei beiden Everestings, die ich gemacht habe, halt jeweils zu dritt waren. Und wir hatten zum Glück unsere Down-Phasen nie alle gleichzeitig, weil das wäre wahrscheinlich fatal gewesen. Ich weiß nicht, ob wir es dann durchgezogen hätten. Aber es war immer so, dass einer von uns hatte dann irgendwie gerade eine Phase, wo es gerade nicht so gut war. Dann haben die anderen einen hochgezogen und andersrum genauso. Und dann haben wir uns irgendwie da durchgepusht gegenseitig. Und dann ging es im Endeffekt dann doch gut am Ende.
Also kann es helfen, wenn man sich mit einem Laufpartner anmeldet, mit einer Laufpartnerin.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, man wird auch genug Menschen beim Event kennenlernen, mit denen man eine super gute Zeit haben kann, auch wenn man sich vorher nicht kannte. Aber es schadet auf jeden Fall nicht, wenn man jemanden mitbringt, den man gerne hat. Vor allem auch, weil es einfach ein super cooles, gemeinsames und zusammenschweißendes Erlebnis ist, wenn man sowas erlebt. Also ich denke gerade irgendwie, also ich könnte mir auch gut vorstellen, dass es irgendwie für Paare ein wahnsinnig cooles Erlebnis sein könnte. Oder auch irgendwie Mutter und Tochter, Vater und Sohn, dass man es als Familie macht, weil es einfach so ein unfassbar ungewöhnliches und absurdes Erlebnis ist, was man da miteinander teilt. Das schweißt dann echt zusammen und das wird man sein Leben lang nicht vergessen.
Ja, ja. allein die Zahl, die man dann auf seiner Uhr oder auf seiner, ja, was auch immer, seiner Aufzeichnung danach hat, das ist schon nicht umsonst ein ordentlicher Brocken.
Ja, und auch die ganze Zeit, die man miteinander verbringt. Also ich meine, je nachdem, wie lange man braucht, aber ich sag mal mindestens 20 Stunden, die man miteinander verbringt, das ist schon ganz schön viel Zeit, um sich zu unterhalten und um miteinander sich auszutauschen und so. Also die Freunde, mit denen ich das gemacht habe, wir kannten uns vorher schon gut. Jetzt kennen wir uns auf jeden Fall noch sehr viel besser. Das ist wahnsinnig wertvoll. Das ist einfach super cool, das miteinander zu erlebt zu haben.
Mhm. Gut. Veranstaltung findet statt am 21. bis 23. Juni 2024. Genau. Wo kann ich mich anmelden? Was kostet mich das? Wie viele Plätze sind noch frei? Nein, letzte Frage brauchst du nicht beantworten, weil es sind immer nur noch wenige Plätze frei. Man muss sich aber bei allem anmelden.
Genau, also man kann sich anmelden auf unserer Website, das ist www.alpinate.eu, Alpinate geschrieben wie Alpin und dann mit einer Zahl 8 hinten dran. Aber ja, Sascha hat es ja vorhin schon gesagt, wird wahrscheinlich dann in den Shownotes verlinkt. Kostenpunkt ist aktuell 499 € für die große Variante und 399 € für die kleine Variante, wobei man da schnell sein muss tatsächlich, weil unsere Early-Bird-Tickets fast weg sind. Also wir hatten begrenzt auf 50 Early-Bird-Tickets und die sind, ja, ich vermute, in den nächsten 1 bis 2 Tagen weg. Ja, genau. Deswegen da schnell sein.
Okay. Wann muss ich da sein? Wie läuft das mit der Anreise? Wo kann ich übernachten? Gibt es wahrscheinlich ausreichend Unterkünfte im Brandnertal, schätze ich, oder?
Genau, also das Brandnertal an sich ist touristisch super gut erschlossen. Da gibt es alles Mögliche an Preisklassen, an Unterkunftsarten. Also sowohl irgendwie eine Ferienwohnung als auch ein Campingplatz gibt es im Ort weiter. Es gibt super schöne Hotels mit Spa-Bereich, wo man sich am nächsten Tag erholen kann. Also da gibt es, glaube ich, keine Grenzen und für jedes Budget irgendwie ist da was dabei. Also wir starten am 21. Juni. Der genaue Zeitplan mit Uhrzeiten steht jetzt noch nicht hundertprozentig fest, aber ich vermute mal, wir werden wahrscheinlich so gegen 14 Uhr mit der Akkreditierung starten. Das heißt, ab 14 Uhr ist unser Eventgelände offen. Dann kann man seine Startunterlagen, sein Starter-Package abholen und dann wird es irgendwann gegen Spätnachmittag, frühen Abend so ein Get-Together geben mit Getränken, mit Snacks, mit einem Briefing für die nächsten Tage, wo man einfach locker auch den Abend ausklingen lassen kann, je nachdem, wie lange man aufbleiben möchte. Und dann geht es am nächsten Tag früh morgens los.
Mhm. Genau. Kann ich mich, wenn ich mit meinem Fußballverein, mit meinem Kegelclub oder welche Gruppe man auch immer hat, kann ich mich da auch zusammen irgendwie anmelden als Team? Ist das auch möglich bei euch?
Jein, also wir haben eine Gruppenanmeldung, die umfasst 3 Personen, aber das macht jetzt auch nicht den riesengroßen Unterschied. Okay. Ich glaube, es ist ein bisschen, also bei der Anmeldung selber geht es, glaube ich, ein bisschen schneller, wenn man sich über die Sammelanmeldung anmeldet, aber ansonsten macht es keinen großen Unterschied.
Okay. Ihr fragt hier nach einer Schuhgröße, sehe ich. Warum?
Das ist korrekt, weil einer unserer Partner Falke ist und Spoiler, jeder Teilnehmer, jede Teilnehmerin ein schickes Paar Falke-Socken in unserem Design bekommt. Deswegen brauchen wir die Schuhgröße.
Ich hatte mich gerade schon ein bisschen gewundert, aber das erklärt jetzt.
Ja.
Sehr gut. Powered by Race Results steht hier, also dann ist auch
Ist einfach nur die Anmeldeplattform. Ja. Also wir nutzen, also ich habe es ja vorhin schon gesagt, wir machen keine Zeitmessungen, das heißt, wir benutzen jetzt keine Timing-Chips irgendwie von Race Result, sondern das ist einfach nur die Anmeldeplattform, über die unsere Anmeldung läuft.
Ja, genau. Das dürften ja viele Läufer auf jeden Fall schon kennen. Ja. Da von ja, daher dürfte es mit der Anmeldung dann auch leicht von der Hand gehen.
Genau.
Sehr schön, sehr schön. Da bin ich mal sehr gespannt.
Ja, nicht nur du.
Euer Event.
Wir auch.
Sind die Bilder auf eurer Webseite dort entstanden oder war das von eurem Event, das du selber gemacht hast?
Die sind tatsächlich dort entstanden. Ah, also okay. Wir haben im Juli haben wir eine Gruppe von 15 Freunden, glaube ich, ins Brandmatal mitgenommen und haben so eine Art Content-Shooting gemacht, einfach um halt Material für die Website und unsere Social-Media-Kanäle zu haben, weil wir davor halt, ja, ich meine, klar haben wir irgendwie Bilder von unseren eigenen Everestings, aber die sind halt von der Qualität jetzt her nicht unbedingt so, dass man ein professionelles Event damit bewerben möchte. Und dementsprechend hatten wir dort einen Fotografen mit am Start, wir hatten ein kleines Filmteam, was auch unseren Trailer gefilmt und bearbeitet hat. Einfach weil es uns wichtig ist, halt, dass eben wir wollen ein professionelles, qualitativ hochwertiges Event organisieren und das muss natürlich auch in den Bildern schon einigermaßen zu sehen sein, auch wenn das Event noch nicht stattgefunden hat.
Also könnt ihr auf die Webseite gehen und euch schon mal Teile der Strecke zumindest angucken.
Genau, richtig. Ja, also ich glaube, die Bilder geben schon einen ganz guten Eindruck. Es gibt auch eine Unterseite, sag ich mal, wo die Wegführung ein bisschen erklärt wird, wo auch Links zu der Strecke auf Komoot sind. Mhm. Kann man sich auch anschauen, um ein bisschen Gefühl dazu bekommen, wie die Steigungsverhältnisse sind. Genau, und wenn jemand Fragen hat, gerne jederzeit eine E-Mail an mich, an saskia.bauer@alpinate.eu. Also wir können auch gerne telefonieren oder mal einen Videocall machen, wenn sich jemand interessiert und noch Fragen hat. Gerne, gerne jederzeit.
Okay, sehr schön. Ich sehe hier gerade zwischen 9% und 35% Steigung. Da ist einiges geboten. Das
ist eine große Spanne. Mal so, mal so.
Wunderbar. Saskia, dann sag ich mal Dankeschön, dass du uns erzählt hast von diesem spannenden Event, von diesem Mega-Event, was ihr da vor euch habt. Und wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg. Ihr Hörer könnt euch fleißig anmelden, wenn ihr mal Bock habt, über eure Grenzen hinauszugehen oder auch dran zu kratzen, ganz deutlich. Dann meldet euch auf jeden Fall an. Das sieht nach sehr viel Spaß aus. Vielleicht auch Typ 2 Spaß. Also wenn ihr es geschafft habt, dann ist es Spaß. Währenddessen muss es nicht immer spaßig sein, aber das kennen wir auch so Sportler, ja.
Ja, absolut. Ja, definitiv. Also es ist auf jeden Fall Typ 2 Spaß. Aber das ist ja der beste Spaß von allen, von daher.
Das stimmt auf jeden Fall. Ja, alle Links findet ihr in den Shownotes, wie ihr euch anmelden könnt, wo man euch folgen kann auf Social Media, die Webseite und. Alles in den Shownotes und dann sag ich mal vielen Dank und wünsche dir noch einen schönen Abend und
super.
Bis dann, mach's gut.
Vielen Dank. Ich danke dir und auch dir einen schönen Abend.
Dankeschön.
Bis bald.
Tschö.
Ciao, ciao.
Hallo, ich bin's nochmal, Sascha. Wie du weißt, ist der Trailrunning-Podcast kostenfrei und er wird's auch immer bleiben, versprochen. Damit mir das gelingt, kannst du mich, wie einige andere auch schon, bei der Produktion unterstützen. Dafür schon mal ein dickes Dankeschön an euch da draußen. Das geht ganz einfach, zum Beispiel durch einen Dauerauftrag, per Steady oder per PayPal. Wie genau du mich unterstützen kannst, findest du unter trailrunnersdoc.de/supporter. Wenn du Fragen oder Anregungen zum Podcast oder auch gerne zum Blog hast, dann schick mir einfach eine E-Mail an info@trailrunnerstalk.de. Und wenn du einfach nur ein bisschen mein Ego streicheln möchtest, dann bewerte doch den Podcast auf iTunes oder irgendeiner anderen Plattform, die dir diese Möglichkeit bietet. Vielen Dank. Tschüss.
Fuck!
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.